Welche selig war Unterschied deutlich zu machen. Oder Elohim, das ist der Schöpfergott, der dann da ist. Auf jeden Fall, El Elyon ist nicht nur der Höchste im Vergleich zu den anderen Göttern, er ist für ihn der absolut einzige Gott. Und so lesen wir das ja dann auch, dass es keine anderen Götter gibt. Es gibt eben nur diesen einen. Und wenn ihr einmal die Bibel mit vielen Anmerkungen vielleicht kauft oder lest, dann werdet ihr feststellen, dass wir verschiedentliche Gottesnamen haben. Wir haben über 600 Gottesnamen in der Bibel, die uns einfach auf Deutsch nur immer als Gott erscheinen. Aber da gibt es unterschiedliche, zum Beispiel in 1. Mose 17, da heißt es El Shaddai, und Shaddai ist dieses mütterliche Attitude, was dazu geschrieben wird. Oder in 1. Mose 21, 33, da haben wir El Olam. Olam ist die Ewigkeit. Wobei wir sagen müssen, es gibt im hebräischen Denken drei Ewigkeiten. Einmal die von Null bis zur Geburt oder ein Punkt, ein Gewissen, dann von dem Punkt bis in die Unendlichkeit. Und einmal Olam umspannt eben alles, das Ewige insgesamt. Und so weiter. Da gibt es also verschiedene Namen. Wenn wir das schon mal gesehen haben, wenn ein Moslem vielleicht so seine 99 Perlen aufgereiht hat, das ist symbolisch, der wiederholt dann auch Namen Gottes. Und dann geht er aber nur symbolisch auf 99 und fängt dann wieder von vorne an. Wenn wir das alles aufreihen würden, müsste so ein Buch schreiben, und dann hätten wir ungefähr 600 verschiedene Gottesnamen. Hier geht es bei Melchisedek aber nicht darum, um irgendetwas von diesem Gott zu zeigen. Er ist für uns ein Geheimnis, weil er aus dem Nichts kommt und Träger eines Glaubens ist, der vorheidnisch war. Und Melchisedek, und das sollte in dieser Andacht besonders sein, sollte uns Mut machen, inmitten dieser heidnischen Generation an den Glauben festzuhalten. Es ist immer wieder bewundernswert, wie Gott Menschen findet, die immer wieder treu zu ihm halten, obwohl die Umgebung und alles andere gegen ihn spricht. So ist es zum Beispiel Noah, einer, der mitten unter einem verderbten Geschlecht von Gott ausgewählt wird und der dann die Arche baut. Aber wir haben auch andere, wie David, wie Daniel, andere Männer einfach immer wieder, die Gott dann zu besonderen Aufgaben ruft, auch im Prophetenamt. Das heißt also, dieses Christliche, was uns hier umgibt oder nicht mehr umgibt, kann schön sein, muss aber nicht die Voraussetzung sein, dass Gott redet. Gott redet auch mit dem Einzelnen, der sich an ihm hält und den gebraucht er. Die Vorfahren Abrahams waren also in die Abgötterei geraten und deswegen ruft Gott Abraham aus diesen Wirrnissen raus. Und jetzt begegnen sich zwei Männer, die denselben tiefen, festen Glauben an den großen Gott haben. Aber Melchisedek ist es jetzt noch einmal anders. Er vereinigt zwei Ämter. Wir nennen das heute ja Ämterhäufung, wenn wir verschiedene Ämter haben. Und Melchisedek hatte zwei. Er war ein König auf der einen Seite und er war Priester eben auf der anderen Seite. Und dieser König-Priester kommt jetzt diesem erschöpften Abraham entgegen. Also Abraham, der hat soeben das Land befreit und den Sieg errungen und hatte gerade etwas ganz Tolles erleben dürfen. Er konnte seinen Neffen Lot befreien. Er konnte über ihn hinaus andere Menschen aus dieser Situation befreien. Und er hat natürlich auch die Hand voll Gold jetzt gehabt, weil er vieles mitgebracht hat aus dem Krieg. Aber das empfängt Abraham jetzt nicht, oder Abraham. Er fängt aus den Händen des Königs und Priesters Brot und Wein. Und jetzt bekommt er dann viel mehr als diese irdischen Güter, die er hatte. Er hatte ja Leib und Leben gerettet. Und er hatte auch an Reichtum zugenommen. Aber jetzt bekommt er Segen und eine Verheißung. Und das lesen wir dann: Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, also vom El Elyon, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Woher Melchisedek das wusste, wissen wir nicht. Aber das traf ja genau die Situation. Und jetzt bekommt er eben nicht zusätzlich Reichtum, sondern jetzt bekommt er Segen. Gesegnet seist du vom höchsten Gott. Und zum anderen, gelobt sei Gott, der Höchste. Der Segen Gottes kommt immer von oben. Und der Lob des Menschen kommt dann von unten nach oben. Aber es beginnt immer damit, dass der Segen Gottes zuerst kommt. Und da, wo wir es erkennen, da, wo wir gesegnet sind, da, wo der Herr uns das Herz anrührt, da kommt dann die Bewegung, dass wir das wieder als Dank zurückgeben. Also der Segen ist immer die Bewegung, die von Gott ausgeht und das Lob als Dank von den Menschen zu Gott empor. Und eigentlich finden wir in dieser Geschichte das Urmodell, was wir auch täglich im Gottesdienst sonntags üben und praktizieren. Segen heißt ja ursprünglich mit Kraft begaben. Und Melchisedek erfleht auf Abraham die Kraft Gottes, des Schöpfers, der Himmel und der Erde. Und Melchisedek preist ihn zugleich als Gott des Allmächtigen. Abraham wiederum erkennt Melchisedek an, sie kannten sich vorher nicht, als König und Priester und gibt ihm den Zehnten. Den Zehnten geben war jetzt nicht nur das, was Melchisedek empfängt, das kannte man auch früher unter den Königen, unter den Babylonern, Römern und so weiter. Was die Zahl jetzt auf sich hat, ob das etwas mit unseren Hand und Fingern und Daumen zu tun hat, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich, es spielt in der Bibel immer eine ganz wichtige Rolle, den Zehn. Es ist nicht nur abgerundet die Zahl der 10 Gebote, es waren auch eben die 10 Plagen. Und wir finden auch sehr viel die Zahl 10 in der Epoche der Patriarchen oder auch in dem Bau der Stiftshütte oder auch im Bau später des Tempels. Also die Zahl 10, wenn wir die einmal jetzt durchgehen würden, es gibt da ja auch Zahlenstudien, die man machen kann, wird uns da deutlich werden. Aber die Aufgabe oder die Abgabe Abrahams an Melchisedek ist schon ein Schatten für das, was einmal kommen soll in Jerusalem. Und wie Jakob davon erfahren hat, weiß ich nicht. Aber es gibt eine bemerkenswerte Stelle in 1. Mose 28. Da tut Jakob den Mund auf und spricht ein Gelübde. Ich lese es einmal. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, auf den ich aufgerichtet habe, zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten. Ganz konkret natürlich hier die Frage, was geben wir oder wie danken wir Gott? Im Psalm 50 heißt es, opfere Gott Dank, erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich greifen. Aber da sehen wir es auch immer, dass es zusammengehört, dass wir uns sehr wohl an Gott wenden dürfen, aber dass wir auch die Gelübde, die wir gesprochen haben, wieder aufsprechen sollen. Ich sprach hier an dieser Stelle von Jeremy Newton, John Henry Newton, dem Liederdichter des bekannten Liedes Amazing Grace. Er ist ja von einem Kapitän eines Sklavenschiffes mehr oder weniger zu einem Geistlichen geworden. Und vielleicht ist das nicht immer so gravierend oder so krass, wo man dann diese Wendung sehen kann. Aber da, wo ich erkenne, dass Gott in meinem Leben gewirkt hat, wo ich ihm dankbar bin, da soll dieses wieder formuliert und gesprochen werden. Und im Hebräerbrief lesen wir das auch im Hebräer 13, 15. Da heißt es, so lasst uns nun durch ihn Gott alle Zeit das Lobopfer bringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Liebe Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir daran lesen dürfen, dass wir daran studieren dürfen und dass wir da Bilder sehen dürfen, die auch in unserem Leben passen. Danke, dass zwar 414, Herr, wir bitten, komm und segne uns. Genau. Also 414, das müssen wir jetzt nicht alle singen. Ich dachte an 1, 2 und 5, also drei Verse. 1, 2 und 5. Heute das Kapitel 7 mit einigen Versen jetzt vor uns. Und ich lese einmal die ersten drei Verse. Hier wird uns ein Vergleich gebracht zwischen Melchisedek und Jesus. Wir werden später noch hören, den levitischen und den aaronitischen Priesterdienst. Aber erstmal hier das. Der Verfasser des Briefes hat ja in Kapitel 5 aufgehört, hat ein wenig resigniert gesagt, also ihr braucht ja noch Milch, ich würde euch gerne etwas Festes geben. Und heute Abend bekommen wir so richtig was Festes. Also wie ich schon sagte, für die Männer Steaks und für die Frauen Rouladen, auf jeden Fall richtig was Festes, kein Milchbrei, sondern richtig etwas Festes, weil es schwer ist, auch nachher zu verstehen und vielleicht sogar auch zu verdauen. Da werden wir noch ein wenig mit zu tun haben. Nicht, weil es neu ist, das haben wir alle schon gehört, ich sage euch nichts Neues, aber weil es so gewaltig ist, weil mich Menschen sowas gar nicht ausdenken können und weil wir so ein bisschen von den Schatten heute sehen dürfen, was vielleicht noch alles dahinter ist, das ist so gewaltig. Und da schreibt der Verfasser, dieser Melchisedek, aber war König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Er ging Abraham entgegen, als er sie über die Könige zurückkam und segnete ihn. Ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Er ist, und das ist Melchisedek, ohne Vater, ohne Mutter, ohne ist am Raum und er hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Das ist erstmal schwer, wenn man das so liest. Ne? Wer ist er denn? Wer war er denn? Also wir werden jetzt unterschiedliche Vergleiche finden. Denken wir noch einmal an den Aufbau des Briefes. Der Verfasser sagt erstmal, Jesus ist größer und höher als die Engel. Dann stellt er uns Mose vor und sagt, Jesus ist mehr als Mose. Und heute Abend will er uns sagen, Jesus ist mehr als Melchisedek. Und wenn er mehr als Melchisedek ist, dann ist er schon viel mehr als Aaron und der gesamte levitische Dienst. Also er war sowohl Priester Gottes des Höchstens als auch König. Und er war König von Salem. Und hier spiegelt schon ein wenig das Jerusalem durch. Also es gab schon in vorkaramitischer Zeit etwas, was in Jerusalem stattfand, was David dann später bei den Jebusitern einnimmt. Wir haben verschlüsselt im Psalm 76,3, so er stand in Salem seine Zeit und seine Wohnung in Zion. Es scheint also schon immer so etwas gegeben haben wie einen Plan Gottes, den man nur noch nicht erkannt hat. Zum Beispiel auch opfert Abraham seinen Sohn Isaak auf den Berg Moria, auf den wurde dann später der Tempel gebaut. Das waren wahrscheinlich alles Dinge, die man nicht erkannt hat, aber wenn wir das mit Abstand einmal sehen, dann sehen wir sehr deutlich Linien. Sedek, der letzte Teil seines Namens, war eine jebusitische Dynastie. Als Josua das Land einzog, kämpfte er gegen einen König von Jerusalem, dessen Name Adonai Zedek war. Das steht in Josua 10, Vers 1 bis 3. Als aber Adonai Zedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Josua Ai erobert und ein Band von Schreck und mit Eisen sein König getan hatte, wie er mit Jericho sein König getan hatte, und dass sie von Gibeon Frieden mit Israel gemacht hätten, und so weiter wird das alles aufgezählt. Und dann heißt es, und Adonai Zedek, der König von Jerusalem, sandte zu Horam, den König von Hebron, und sammelt jetzt wieder alle Könige. Und da kommt schon der Name vor, und er war König in Jerusalem. Das war aber später. Die Segnung war früher, aber es scheint da eine Dynastie gegeben zu haben. Also, wie wir schon in der Andacht gehört haben, Melchisedek verbreitet hier erst einmal Segen. Und Melchisedek stand Abraham gegenüber. Und Abraham, auch kein Geringer, gibt ihm den Zehnten. Und das ist eigentlich so die Zentralstelle, dass Abraham, der immer als der Urvater gepriesen wird, dieses eine Mal von Melchisedek sich verbeugt. Und Abraham spielt auch im Neuen Testament eine ganz wichtige Rolle. Ich denke an Johannes 8. Da sagt Jesus einmal, ehe Abraham war, war ich. Und dann sagen die Juden, was, du bist doch nicht mal 50 und bist älter als Abraham. Und dann geben sie die Steine und wollen Jesus wieder steinigen. Das ist in Johannes 8, 57 bis 59. Die Tatsache, dass Abraham aber jetzt Melchisedek den Zehnten gibt, heißt, er nimmt das an. Er nimmt den Segen an und sagt nicht, wer bist du denn? Weißt du, wer ich bin? Ich bin derjenige, mit dem Gott persönlich gesprochen hat und ich habe die Verheißung, wer bist du eigentlich? Und das finden wir überhaupt nicht, sondern Abraham erkennt in ihm einen Bruder, einen König und den lässt er sich segnen. Melchisedek war also ein unabhängiger Priester. Und jetzt kommt schon wieder der Schatten auf Jesus. Jesus ist auch unabhängig. Und doch ist einiges auffallend anders. Melchisedeks Priestertum war individuell, also wie schon der Text sagt. Er war ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum, weder Anfang noch Ende. Das heißt also, die Ernennung Melchisedeks zum Priester geschah unabhängig von menschlicher Verwandtschaft. Jedenfalls haben wir kein Geschlechtsregister gefunden. Vielleicht gibt es ja so, wir haben keins. Und der Verfasser des Briefes sagt, wir wissen auch nichts von ihm, wir wissen nicht mehr. Aber eins sehen wir, er kommt unabhängig von von seiner Verwandtschaft in ein Priestertum und das war im aaronitischen Priestertum der levitischen Ordnung unmöglich. Wer dort nicht beweisen konnte, dass er ein Nachkomme Aarons war, der wurde vom Priestertum ausgeschlossen. Also, dass wir das so mal verstehen: Aaron, Bruder von Mose, später kommen dann die 12 Söhne, daraus die Stämme, und der Stamm Levi hatte das Priestertum inne. Und als die Juden später aus der Gefangenschaft von Babylon zurückkamen, wollten viele ihm das Priesteramt weihen. Das fanden sie gut, da wollen sie hin. Aber nicht alle konnten ihr direkte Nachfahrenschaft Aarons nachweisen, und wenn sie das nicht konnten, dann waren sie für diesen Dienst nicht tauglich. Wir lesen das in Esra 2, 16 und folgende. Und von den Priestern, die Söhne Habaya, die Söhne Hakots, die Söhne Basilem und so weiter, die ihre Frau genommen hatten, dessen Namen trugen, die suchten ihre Geschlechtsregister und fanden sie nicht. Darum wurden sie für das Priestertum als untauglich erklärt. Und der Statthalter gebot ihnen, sie sollten nicht essen vom Hochheiligen, bis ein Priester für die heiligen Lose Licht und Recht verstände. Und das lesen wir dann auch in der Parallelstelle von Nehemiah 7. Für das levitische Priestertum war die Genealogie sehr wichtig. Für das melchisedekische Priestertum war es irrelevant. Und deswegen hat er weder Anfang noch Ende. Es gibt da keinen Nachweis, der uns gegeben ist. Und es gibt auch keinen Tod oder keinen Geburtsbericht über Melchisedek. Im Gegensatz zu Jesus, da haben wir erst einmal die Ankündigung der Geburt von den Propheten. Dann haben wir die Jungfrauengeburt begleitet mit dem Stammbaum in Matthäus und Lukas Evangelium. Der Kreuzestod, der bezeugt wird, die Auferstehung, die bezeugt wird, und die Ankündigung seines zweiten Kommens. Und das bringt uns auf was anderes. Melchisedeks Priestertum war zeitlos. Während der levitische Priestertum oder das levitische Priestertum ein festes Zeitfenster hatte zwischen 25 und 50. Wir lesen das hier in 4. Mose 8. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Das ist, was für die Leviten gilt. Von 25 Jahren an und darüber hinaus sollen sie zum Dienst kommen und ihr Amt ausüben an der Stiftshütte. Aber von dem 50. Lebensjahr sollen sie frei sein vom Amt und sollen nicht mehr dienen. Also wir haben eine ganz klare Zahl, 25 Jahre, von 25 bis 50. Und das haben wir von Melchisedek nicht. Wir finden auch bei ihm kein Amtsnachfolger. Und daher gleicht er Jesus. Für Melchisedek war das Priestertum universal. Und der Dienst der levitischen Priester war aber nur auf das Volk Israel konzentriert. Und auch Jesus besitzt eben dieses universale Priestertum. Und jetzt gibt es viele Punkte, die wir gegenüberstellen können, wie es bei Melchisedek war und wie es bei Jesus ist. Und die lehren natürlich dann, oder einige lehren dann aus diesen Punkten, dass Melchisedek der präinkarnierte Christus war. Das heißt also, sie sagen dann, dass Jesus im Alten Testament unter dem Namen Melchisedek schon gewirkt hat. War das so? Der Verfasser des Briefes verwendet hier kein Adjektiv, also er gibt keine Eigenschaftsworte, in welche Melchisedek und Jesus in seinem Dienst gleichsetzen. Aber der Verfasser verwendet das Partizip, das heißt also, er gibt eine Teilhabe, eine Bezeichnung auf eine Teilhabe bekannt. Und das unterstreicht die Ähnlichkeit, also die Ähnlichkeit wird unterstrichen. Der Verfasser sagt Melchisedeks nie, dass Jesus der Sohn Gottes war und sagt dazu in keiner Weise etwas, worauf wir uns darauf festlegen können. Und ganz einfach, wenn der Verfasser das nicht sagt, dann sage ich das auch nicht. Dann lassen wir das erstmal so stehen. Aber wir lernen einiges. Psalm 110 unterscheidet Melchisedek von dem Messias. Da heißt es, der Herr hat geschworen und ihm wird es nicht gereuen, du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Und die Vorbedingung zur Priesterschaft war, es musste ein Mensch sein. Kein Engel, kein Tier, es musste ein Mensch sein. Das lesen wir, haben wir schon gelesen, Hebräer 5,1. Denn jeder Hohepriester, der von den Menschen genommen wird, wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. Jesus wurde aber erst Mensch, richtig wahrer Mensch, als er durch den Heiligen Geist im Mutterleib Marias gezeugt wurde. Da wurde er Mensch. Und danach erschien er in Gestalt eines Menschen, aber er war Gottmensch. Es gibt im Alten Testament, und da habe ich, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren gesprochen, es gibt im Alten Testament Theophanien, das sind Gotteserscheinungen. Aber diese Gotteserscheinungen waren immer nur kurzfristige Erscheinungen. Also für einen kurzen Moment dachte man an einen Engel, aber es war keiner. Aber diese Erscheinungen waren nicht mit einem Amt verbunden. Und nach 1. Mose 14 war Melchisedek König der Statthalter Jerusalems. Und da benötigte er einen Arbeitsplatz. Und da benötigte er auch einen dauerhaften Wohnsitz. Also wenn er König war, dann konnte er nicht nur zeitweise auftreten, sondern dann musste er auch irgendwo vor Ort sein. Und bei den Theophanien, bei den Gotteserscheinungen, haben wir sowas nie. Da gibt es nie einen festen Arbeitsplatz. Da sind es immer nur kurze Erscheinungen, die dann auch wieder verschwinden. Deswegen ist wahrscheinlich Melchisedek eine Typologie, also ein Typus auf den Messias. Ein weiterer Vergleich, der jetzt deutlich wird von Vers 4 und folgende, ist über die Söhne Aarons und der Ordnung Aarons. Seht aber, wie groß der ist, dem auch Abraham, der Erzvater, den Zehnten gab von den obersten eroberten Beute. Zwar haben auch die von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfingen, nach dem Gesetz das Recht, den Zehnten zu nehmen von dem Volk, also von ihren eigenen Brüdern, obwohl auch diese von Abraham abstammten. Der aber, der nicht von dem Stamm war, der nahm den Zehnten von Abraham und segnete den, der die Verheißung hatte. Nun ist aber unwidersprochen, dass der Geringere vom Höheren gesegnet wird. Und wir nehmen den Zehnten sterbliche Menschen, dort aber einer, der bezeugt wird, dass er lebt. Und sozusagen ist auch nie wieder durch selbst, doch selbst den Zehnten nimmt ihn Abraham, mit dem Zehnten belegt worden, denn er sollte seinem Stammvater hier erst noch geboren werden, als Melchisedek diesem entgegenging. Das müssen wir vielleicht jetzt auch ein bisschen langsamer lesen, auch vielleicht in einer einfachen Übersetzung. Aber so viel ist klar, der Verfasser zeigt uns nun, dass das Priestertum Jesu der Ordnung Melchisedeks entspricht und der Ordnung Aarons überragt. Also da haben wir schon einmal Aaron als hoher Priester. Von Aaron kommen die Levis. Und danach kommt Melchisedek. Aber das Priestertum Jesu übersteigt das Ganze nochmal. Ich weiß jetzt nicht, in der Übersetzung steht hier, seht aber. Da könnte auch stehen, schaut, wie groß. Und dieses schaut bedeutet eigentlich Nachsinn. Wir würden jetzt vielleicht heute sagen, jetzt überleg doch mal selber, da kommst du dann auf. Also schaut heißt nicht jetzt sehen von diesem, sondern denk doch einmal nach, da schreibt jetzt der Verfasser den Briefempfängern, denk doch einmal selber nach, sie waren Juden, sie waren gebildet. Jetzt denk doch einmal selber nach, Melchisedek nahm den Zehnten und damit unterstreicht er die Würde seiner Stellung. Und Abraham zahlt von der Kriegsbeute, was anderes hatte er spontan gar nicht dabei. Das heißt, Abraham trennt sich zugleich von dem, was er gerade auf dem Heimweg noch in der Hand hatte. Was also auch Abraham war bereit, den Segen zu empfangen. Er war an dem Ort, wo er Melchisedek begegnete, bereit zu geben und den Segen anzunehmen. Da kann man nachdenklich werden, wie wir manchmal vielleicht sagen, ich bin auch gar nicht bereit für den Segen, ich muss noch das eine oder andere in Ordnung bringen. Abraham war bereit. Er konnte sofort sagen, hier bin ich. Der Verfasser nennt Abraham ein Patriarchen und stellt diese Würde, dass er zahlt, dadurch noch deutlicher hinaus. Die levitischen Priester sammelten später den Zehnten von den Brüdern ihrer Stämme. Melchisedek hatte keine ethnische Verbindung mit Abraham. Und das macht deutlich, dass Melchisedek dem Aaron und dem Levi überlegen. Können wir das so festhalten? Ja. Also das war ganz deutlich. Melchisedek hatte mehr Verantwortung, dienstliche Beförderung, wie auch immer, als Aaron und Levi. Und Vers 6, 7, der Segnete ist dem Gesegneten übergeordnet. Das ist also eine unstößliche Wahrheit. Abraham besaß zu dem Zeitpunkt schon die Bundesverheißung. Aber er stand noch unter Melchisedek. Und Vers 8 macht es uns hier deutlich, der aaronische Priesterbund wurde von sterblichen Menschen verwaltet. Auch der levitische Priestertum wurde von Sterblichen verwaltet. Und deswegen wurden im Gesetz Vorkehrungen getroffen, dass, weil wir sterben oder weil sie starben, mit 50 Jahren ihr Dienst endete. Das galt aber jetzt nicht für Melchisedek. Von ihm haben wir keinen Bericht, wenn er verstorben ist. Und damit, und das ist was ganz Entscheidendes, repräsentiert Melchisedek den Lebenden, der nicht stirbt, Jesus, und als Gegensatz für die sterblichen Hohenpriester. Aber schon ein Unterschied. Die einen Hohenpriester sterben und starben, und immer es war. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt Melchisedek und später Jesus, der nicht sterben wird. Da gibt es in Vers 9 und 10 natürlich noch dieses Wort von Levi, der war noch gar nicht auf der Welt, aber er war schon in diesem Abstammungsverhältnis. Levi war quasi in Abrahams Lenden ja schon vorhanden. Und hier gilt das Zurechnungsprinzip. Also durch Abraham hat auch Levi, der später einmal sein sollte, das anerkannt. Und das ist diese Überlegenheit, die Überlegenheit, die auch später die Söhne anerkannt haben. In den Versen 11 bis 14 kommt jetzt das alte Priestertum und jetzt wird es richtig spannend, weil sich etwas ändert. Das müssen wir langsam lesen. Wäre nun die Vollendung durch das levitische Priestertum gekommen, wäre gekommen, denn unter diesen hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu war es dann noch nötig, einen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks einzusetzen, anstatt einen nach der Ordnung Aarons zu benennen? Das deutet schon darauf hin, da endet etwas, da ist etwas am Ende. Und jetzt, wir wissen von dem Brief, ist ja was Neues gekommen. Das heißt Vers 12, denn wenn das Priestertum verändert wird, dann muss auch das Gesetz verändert werden. Weil das Priestertum war ja an das Gesetz geknüpft. Denn der, von dem das gesagt wird, der ist von einem anderen Stamm, von dem nie einer am Altar gedient hat. Es ist ja offenbar, dass unser Herr aus Juda hervorgegangen ist, zu welchem Stamm Mose nichts gesagt hat von einem Priestertum. Und das ist schon sehr gewaltig, dass Jesus nicht aus der Linie von Mose und Aaron kommt, nicht von Levi, sondern er kommt von Juda und das ist, wie wir alle wissen, Stammvater David. Also hier ist jetzt der Vergleich zwischen dem levitischen Priestertum und dem jesuitischen Priestertum. Das alte Priestertum und das neue Priestertum. Es war nicht nur vergänglich, es war auch veränderlich. Und das ist immer ein ganz kritischer Punkt in jeder Generation, wenn Dinge sich verändern. auch die Juden, es gibt ja bis auf den heutigen Tag die orthodoxen Juden, die nichts verändern lassen wollen, die einfach festhalten wollen. Und sie haben natürlich auch Schriftstellen, die sie da stärken. Aber wir leben nun mal in einer Gesellschaft und Zeit von Veränderung. Und jede Generation hat immer die Verantwortung für ihre Generation. So traurig wie das ist, mit dem Dritten Reich haben wir wenig mitzutun. Das waren die Generationen, die damals gelebt haben. Aber wir sind jetzt die Generation, die gegenwärtig lebt. Und wir müssen jetzt weichen und Entscheidungen stellen, dass unsere Kinder nicht sagen können, was habt ihr da getan. Genauso wie damals die Generation in der Wüste da stand und das Land nicht eingenommen hat. Das war auch deren Versagen. Und die Briefempfänger sind jetzt auch wieder eine Generation, die die Verantwortung für die nächste Generation weitertragen. Und wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass sich Dinge verändern. Und sie haben hier und wollten am Gesetz festhalten, aber das Gesetz gab keine Vollendung zur geistlichen Reife. Wenn die Briefempfänger diese Tatsache entdeckt hätten, dass Jesus das alte Priestertum aufgelöst hat, dann könnten sie auch entdecken, dass Jesus das Gesetz abgeschaffen hat. Erinnert euch, sie waren ja immer noch in Versuchung, nach Jerusalem zum Tempel zu gehen. Und er sagt, das sind tote Werke, da passiert nichts mehr. Das ist bald alles vorbei. Bleibt bei dem, was ihr habt, haltet fest an der Bekehrung. Das heißt also, Gott hatte nicht vorgesehen, dass das levitische Priestertum die Vollendung herbeischafft. Es gibt eine Trennung oder eine untrennbare Verbindung zwischen dem Priestertum, dem levitischen Priestertum und dem mosaischen Gesetz. Wird das eine abgeschafft, muss das andere auch abgeschafft werden. Und das lesen wir in Psalm 110, 4 immer wieder. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht bereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Also, künftig kommt ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks und diese Ordnung endet die Ordnung Aarons. Wenn das kommt, ist das vorbei. Der Priester kam nicht vom Stamm Levi, sondern vom Stamm Davids, von Juda. Und nach dem Gesetz Mose konnte der Priester nur vom Stamm Levi kommen. Unter dem Gesetz konnte sich keiner vom Stamm Juda qualifizieren. Ich habe hier gerade nachgelesen, aus Esther hätte noch bei Nehemiah kommen, der nicht nachweisen konnte, dass er vom Stamm war, konnte nicht hoher Priester werden. Jesus kam vom Stamm Juda, auf den Mose in Bezug auf das Priestertum nichts geschrieben hat. Das zeigt uns also, dass das alte Priestertum vorübergehend war. Das heißt, in Vers 15 noch klarer ist es, wenn in gleicher Weise wie Melchisedek ein anderer als Priester eingesetzt wird, der es nicht geworden ist nach dem Gesetz äußerlichen Gebote, sondern nach der Kraft unzerstörbaren Lebens. Vers 17 und 18, 19 können wir dann noch lesen. Ich will das hier mal ein bisschen raffen. Das irdische Amt war zeitlich beschränkt. Das müssen wir einfach hier erkennen. Und das Alte stellt sich dem Neuen gegenüber. Das Alte, das Gesetz, war äußerlich. Ja, wenn da so jemand an eurem Fenster vorbeizog mit seinem Schaf, dann konntest du sagen, ah, hat schon wieder gesündigt, muss zum Tempel. Das Alte war äußerlich. Das Neue ist innerlich. Das Alte war, weil der Priestervater verstorben ist. Und das Neue ist jetzt anders. Jesus ist Priester und bleibt Priester in Ewigkeit. Jesus ist Priester geworden und er bleibt es jetzt auch. Und da kommen wir wieder zurück zu Psalm 110, 4. Du bist ein Priester ewiglich. Und das ist das Zeitmaß. Und nach der Weise, welche selig ist, ist das Charaktermaß. Nach der Weise. So wie der Tod Jesus die Sünde aufhebt, so hebt sein Tod auch das Gesetz auf. So müssen wir einfach mal feststellen, Tod hebt nicht nur Sünde auf. Dieser Tod Jesu hebt jetzt auch das mosaische Gesetz auf. So gut wie es war, war es nur der Anfang oder nur der Das Gesetz konnte den Menschen keine Kraft verleihen, ihr Glück zu erfüllen. Und das Gesetz konnte den Menschen auch keine Rechtfertigung geben. Und das Gesetz konnte auch kein Leben schenken. Und es ist jetzt wichtig, dass Jesus Christus, damit er neuer Priester wird und fungieren konnte, das aufhebt. Wäre das Gesetz immer noch gültig, könnte er nicht als Priester fungieren. Und wir lesen, das mache ich jetzt gleich aus Galater, sehen wir, dass das Gesetz niemand zur geistlichen Reife führen kann. Der Apostel Paulus schreibt in Galater 3, 23 bis 25, ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen. Auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle durch den Glauben Kinder, Gottes Kinder in Jesus Christus. Das Gesetz war die Leitplanke, war so ein Zuchtmeister, hat gezeigt, wo es lang geht. Aber als der Glaube kam, hat dieser Zuchtmeister seinen Dienst aufgegeben und jetzt haben wir dafür den Heiligen Geist. Das Gesetz konnte also auf Jesus hinweisen. Und das macht ja auch Johannes der Täufer. Ne? Er sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes. Und er weist auf das Schuldopfer hin, er schaut auf das Lamm hin. Aber es war natürlich mehr als das. Durch das Priestertum können wir uns jetzt Gott und durch Jesus nahen. Damals war diese Mittlung immer noch nötig von dem Priester zu Gott hin. Und da habe ich noch einmal hier Hebräer 4, 14 bis 16 mir eingeschrieben in meinen Notizen. Das haben wir schon bearbeitet. Aber mir wäre es nochmal wichtig, hier zu zeigen, wie der Verfasser des Briefes die Briefempfänger direkt anspricht, indem er immer sagt, wir uns. Ich lese das noch einmal. Weil wir denn einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit uns leiden und unseren Schwachheiten, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Also der Verfasser sagt immer wieder, wir und uns. Und er nimmt sie mit an. Wir haben einen hohen Priester. Deswegen lasst uns doch da hinzutreten. Das neue Priestertum, jetzt kommt Vers 20 bis 22, ist unveränderlich. Das alte war veränderlich, das neue ist unveränderlich. Und das geschah nicht ohne Eid. Denn jene sind ohne Eid Priester geworden. Diese aber durch den Eid dessen, der zu ihm spricht, der Herr hat geschworen und es wird ihm nicht gereuen. Du bist ein Priester in Ewigkeit. So ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes geworden. Das heißt also, das neue Priestertum ist nun unveränderlich und das neue Priestertum beruht auf Einheit Gottes. Der aaronitische, levitische Priestertum war ohne Eid. Aber jetzt hat Gott geschworen und es wird ihm nicht geräumt. Das heißt, jetzt ist es dauerhaft. Das neue Priestertum kennt keine Unterbrechung. Vers 23, 25. Auch sind es viele, die Priester wurden, weil der Tod kein Leben ließ. Dieser aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch zu ihm Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Also hier wird noch einmal die Schwäche des Systems aufgeführt. Der Priester wurde durch seinen Tod gehindert, sein Amt fortzuführen. Und deswegen mussten die Söhne nachrücken. Aber Jesus bleibt in Ewigkeit. Es wird niemals wieder viele geben. Es wird jetzt immer nur diesen einen Priester geben, nur noch diesen einen. uns führt, er wird uns an das rettende Ziel bringen. Das ist seine Aufgabe jetzt. Das heißt, Jesus tritt jetzt für die Gläubigen ein, damit sie ans Ziel kommen. Wir sind unterwegs gestrauchelt, wir sind gefallen. Und jetzt hebt er uns auf und trägt uns in das Ziel rein, damit wir ankommen, damit wir sicher sind. Das ist dieses Bild, das hier ist. Und wir lernen zu Anfang, dass Jesus als Mensch mitfühlen lernen musste. Jesus musste durch Leiden fühlen lernen. Und jetzt lernen wir, dass Jesus uns völlig erretten kann. Können wir diese Steigerung erkennen, die hier ist? Erst muss er mitfühlen und jetzt ist er, der uns völlig erretten kann. Er lebt für den Mann. Und er wendet uns zu. Und seine Fürsprache vor dem Vater wird nicht durch den Tod unterbrochen. Während die anderen durch ihren Tod die Fürsprache unterbrechen müssen, vom Amt abdanken müssen, in Rente gehen müssen, wie auch immer. Jesus wird seine Fürsprache beim Vater nicht unterbrechen. Und da kommen wir dann zu Vers 26 und 28. Denn einen solchen Hohenpriester mussten wir auch haben, der heilig, unschuldig, unbefleckt von den Sünden geschieden und höher ist als der Himmel. Er hatte es nicht nötig, wie jene Hohenpriester, täglich zuerst für die eigenen Sünden Opfer darzubringen und dann für die des Volkes. Denn das hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Denn das Gesetz macht Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit an sich haben. Das Wort des eines aber, das erst nach dem Gesetz gesagt worden ist, setzt den Sohn ein, der ewig und vollkommen ist. Also auch hier sehen wir nochmal einen Unterschied. Jesus ist der unbefleckte hohe Priester. Er ist heilig. Das haben wir schon gedacht. Er ist sündlos. Er kann nicht sündigen und er hat auch zuvor nicht gesündigt. Denn das war ja das Argument, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, das konnte keiner werfen. Und in der Passionszeit brauchte man falsche Zeugen, die sich dann auch noch widersprochen haben, weil sie falsche Zeugen waren, um Jesus überhaupt irgendetwas anzudichten. Obwohl die überlegt haben, obwohl sie nach seinem Tod gelauert haben, sie konnten ihn der Sünde nicht überführen. Also das ist unbefleckt, das kommt nur zweimal im Neuen Testament vor, einmal in Römer 16 und hier. Er ist abgesondert von Sünden und das zeigt eben, er dient jetzt in der himmlischen Stiftshütte. Er ist höher als die Himmel geworden. Das macht deutlich, er ist auch von den Sünden abgesondert. Die Menschheit, das ist dann Vers 27, benötigt ein ausreichendes Opfer. Jesus als unbefleckter Hoherpriester hat nicht nötig, für sich selbst Opfer darzubringen. Sein Opfer war das stellvertretende Opfer für uns. Aber jetzt kommt noch was Entscheidendes. Zu dem Zeitpunkt seines Todes war Jesus kein Hoherpriester. Das ist er erst nachher geworden, nach der Auferstehung. Wir lesen doch zum Beispiel im Psalm 22, 16, meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Da starb Jesus noch als das Opfer, nicht als der Hohepriester. Oder Jesaja 53, so wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat. Da war Jesus das Opfer, das Schuldopfer, als er verstarb. Aber dann nach seiner Auferstehung, wo er der Sohn war, heute habe ich dich gezeugt, seitdem hat er das Priesteramt. Das heißt also, bei der Himmelfahrt oder nach der Himmelfahrt hat Jesus dieses Priesteramt übernommen. Und dieses Amt dauert ewig. Das heißt also, wir haben im Alten Testament, in dem mosaischen Gesetz, ganz klare Offenbarung und Vorgaben. Aber wir haben dann durch Jesus auch etwas Neues. Wogegen das eine der Schatten war, haben wir jetzt das, was bleiben wird, was für immer bleiben wird, die menschliche Schwäche ist eben, dass wir alle sterben. Jesus hat nicht gesündigt, er wird auch nicht sündigen und Jesus wird eben auch nicht sterben. Das heißt also, die Schwachheit war des Gesetzes, es war zeitlich begrenzt. Und das andere, was wir jetzt haben, ist unbegrenzt. Jesus kam nach dem Gesetz. Jesus ist als Jude geboren, unter dem Gesetz. Aber Jesus kam auch als Sohn Gottes und beendet das Gesetz. Und mit ihm beginnt jetzt etwas Neues. Und da gibt es dann noch eine Gegenüberstellung und einen Vergleich, den wir da einmal nur hinhören müssen. Aber zeigt einfach, wie gewaltig auch hier dieses ist. Aaron vertrat nur Israel. Jesus vertritt alle Nationen. Während wir hier heute Abend sitzen, gibt es Christen weltweit, die Jesus dienen und Jesus ehren. Und für die Jesus im Gebet einsteht vor dem Vater. Aaron war nur Priester. Jesus ist König und Priester. Nach der Linie Judas kommt er von David. Und das haben wir auch in den Evangelien. Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ganz klare Aussage immer wieder, dass er die davidische Linie hat. Aber er ist eben nicht nur König, er ist auch Priester. Und das ist diese Art von Melchisedek, dass er beides in sich trägt. Und das ist das eine, was wir von ihm dann lernen können oder wir sehen können, dass er dieses Priesteramt genauso führt wie Melchisedek in Gerechtigkeit und in Frieden. Und das lesen wir dann auch in der Weihnachtsgeschichte oder in Jesaja immer wieder, dass ihm dies alles zugesprochen wird. Ewig Vater, Friede, Fürst. Und wir kennen ja diese einschlägigen Stellen. Das ist der Messias. Aaron beschäftigt sich immer wieder mit Gericht und Sünde. Und Jesus beschäftigt sich mit Gerechtigkeit und Frieden. Weil wo er ist, da ist Gerechtigkeit und da ist Frieden. Aaron führt dann die Menschen immer wieder in den Stand der Unmündigkeit zurück. Sie haben gesündigt, ihnen wurde vergeben, aber sie gehen als Sünder wieder zurück. Und Jesus führt uns durch den Heiligen Geist zur Reife. Wir können wachsen in dem, was wir tun sollen. Aarons Opfer war insofern schwach, weil es immer wieder erneuert werden musste. Und Jesus, sein Dienst, führt einfach hier zum ewigen Segen. Aarons mosaisches Priestertum war auf das Gesetz gegründet und das Gesetz wurde aufgehoben. Jesus selber ist dauerhaft und unveränderlich. Und weiter noch, das letzte Jahr, Aaron verstarb und gab das Priestertum an seine Söhne weiter. Jesus Priestertum wird weder vererbt, noch wird er es weitergeben, weil er selber ewig lebt. Das sind also nur einige Punkte, die man in diesem begrenzten Zeitfenster hier sagen kann. Aber ich hoffe, dass uns das deutlich geworden ist, dass der Verfasser des Briefes wirklich mit den Lesern ringt und uns Jesus immer wieder darstellt, dass er höher ist als er. Dass er mehr ist als Mose und dass er ein größeres Priesteramt hat als die levitischen, aaronitischen und Melchisedek sogar. Und dass er uns hier führt und sagt, darum lasst uns hinzutreten. Und das ist auch, was wir machen sollen, jetzt auch an diesem Punkt des Abends, wo wir die Zeile beschritten haben. Dass wir uns einfach da zu ihm wenden, weil er derjenige ist, der mitführen kann. Und er derjenige ist, der retten kann. Ich möchte mich jetzt hier über das Mikrofon von allen Geschwistern an der Lautsprecher verabschieden. Ich sage, wir werden heute hier den letzten Dienst halten und dann im neuen Jahr, so gut will, werden wir uns wieder hören. Nächste Woche wird hier Pastor Latzl sprechen. Aber ich wünsche Ihnen noch einmal eine gesegnete restliche Adventszeit und Gottes Segen auch in die Zukunft und für